Es war kein Fliegenschiss und wir müssen und müssen und müssen daran erinnern, damit das nicht relativiert wird und dass wir wirklich aus dieser Sache lernen.
Lieber Bernd, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, heute im Anbetracht des großen Gedenktages, 27. Januar, Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und es ist ja gleichzeitig auch der internationale Holocaust-Gedenktag, dir die Zeit zu nehmen, mal drüber zu sprechen, wie das denn war zuerst mal in der Vergangenheit, wie das war im Altkreis Moers. Du hast da viel drüber geforscht, du hast ein Buch geschrieben, Tatort Moers. Ich sag mal, das ist das Standardwerk, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Nazizeit im Altkreis Moers, somit auch in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Flüen. Über welche Verbrechen der Nazis sprechen wir da genau im Altkreis Moers?
Kreis Moers, wir sagen ja heute Altkreis Moers, sagt man immer, er sei glimpflich über die Nazizeit gekommen. Aber es war doch sehr, sehr viel passiert. Es sind, wenn man das in Zahlen ausdrücken will, mindestens 1000 Familien heimgesucht worden, wo Leute verhaftet wurden. Da hat Aurel Bilstein in Krefeld angefangen mit und das haben wir dann weiter vervollständigt. Dann haben wir, um weiter Zahlen zu nennen, die wir ja nicht vergessen dürfen, wenn es heißt angeblich glimpflich. Dann haben wir 930 junge Ausländer, die hier im alten Kreis Moers verstorben sind, als Zivilarbeiter, als Zwangsarbeiter. Davon 730 junge Russen und davon ganz, ganz viel, mindestens 5 bis 10 pro Monat auf der Zeche Friedrich Heinrich. Das war mörderisch. Das waren zwei Lager, die KZ-ähnlich waren. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, dann haben wir mittlerweile erforscht, aber noch nicht zu Ende erforscht. Das wird unser drittes großes Buch, hoffe ich mal, mit Thomas Ohl, nämlich zu Krankenmorden am Niederrhein. Da haben wir jetzt auch festgestellt, dass über die sogenannte Euthanasie, also die NS-Euthanasie, auch mindestens 300 Menschen hier im Altkreis Moers umgekommen sind. Allein 20 an ein, zwei Wochen in Brandenburg an der Havel sind sie vergast worden und kamen vorher aus Bettburg-Hau. Solche Dinge, also ganz schlimm, was bis heute niemand wusste. Wir mussten es erst erforschen und dann natürlich auch überhaupt nicht im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Und da legen wir jetzt die Stolpersteine. Und in ähnlicher Höhe müsste dann auch liegt auch die Zahl der Juden, die hier ermordet wurden oder abgeholt worden sind und nicht wiedergekommen sind. 181 allein für Moers und die anderen haben wir leider noch nicht zusammengetragen. Das wäre ja noch eine Aufgabe hier für unsere Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ja, und dann sagt man, diese liebe, kleine, brave Grafschaft Moers und der Kreis Moers, das war doch ganz am Rande, da ist nicht viel passiert. Also wenn uns heute jemand sagt, und das ist das, was wir heute auch in die Zeitung gebracht haben, das war ein Fliegenschiss in der Geschichte, dann nehmen wir mal die anderen größeren Städte, die ermordeten Sozialdemokraten und Kommunisten in Rheinhausen, in Duisburg und so weiter und in den ganz großen Städten. Ja, es war kein Fliegenschiss und wir müssen und müssen und müssen daran erinnern, damit das nicht relativiert wird und dass wir wirklich aus dieser Sache lernen. Ich kann mir nicht anders helfen. Darf vielleicht gleich noch dazu sagen, dass mein Vater, Richter in Bayern, ein unverbesserlicher Nazi war, ein Ludendorfer, der dann auch nach dem Krieg noch unverbesserlich Ludendorfer geblieben ist und nichts dazu lernen wollte. Und solche Leute haben sich auch noch lange weiter, dann haben die Familien beeinflusst, übrigens auch in der DDR, in der früheren, was man jetzt gerade hört. Sprich, wir haben jeden Grund aufzuarbeiten. Das haben wir über 35 Jahre getan. Und wir haben jeden Grund, heute zu mahnen und genau zu gucken, was ist da wie passiert.
Wir haben auf der einen Seite die Opfer, wir haben auf der anderen Seite die Täter. Gab es dazwischen denn auch Menschen damals, die sich dagegen gestemmt haben und aufbegehrt haben gegen die Täter und damit auch den Opfern versucht haben zu helfen? Gibt es die auch? Oder sind die dann automatisch direkt zu Opfern geworden, die Menschen, die sich dagegen aufgelehnt haben?
Es gab alle Facetten, kann man sagen. Der Widerstand, das waren hauptsächlich, das war die Bergarbeiterschaft bei uns und die Arbeiterschaft bei Krupp, also der Arbeiterwiderstand. Es war also auch nicht so, was man oft gesagt hat, dass in ihrer Verzweiflung die arbeitslosen Arbeiter von 1932, die da entlassen worden sind, 31 bei den Streiks, dass die aus Verzweiflung Hitler gewählt hätten. Sie haben es nicht getan, sondern es waren die Weißkragen, zum Beispiel in Mörsmitte oder auch in Kamp-Lindfort, die das Hitler-Regime deutlich unterstützt haben. Was für Kamp-Lindfort richtig erwähnenswert ist, sicher auch für Moers, aber für Kamp-Lindfort stärker, das ist eine, da gab es eben auch Kloster Kamp. Es waren sehr viele Katholiken da und die katholische Nordkante hat sich da sehr viel weniger den Nazis geöffnet, was sich in den Wahlergebnissen zeigte, aber auch dann im Zusammenhalt in den Kirchen gegen die Nazis, dass dort zum Beispiel auch die Reden des Kardinals von Galen, damals noch nicht Kardinal, aber Bischof von Galen, dass die abgeschrieben wurden, was lebensgefährlich war, sozusagen man wurde dafür verhaftet. Das ist in größerem Umfang passiert. Es gab natürlich eine Mittelschicht, die und zum Teil auch schon sozialdemokratisch im Altkreis Moers und auch bürgerliche Mittelschicht, die nicht mitgegangen ist und die man dann 1945 brauchte beim demokratischen Neubeginn, zu dem wir natürlich dann sagen, das waren die früheren Widerständler, die den demokratischen Neubeginn dann zu verantworten hatten, den Karren wieder aus dem Dreck gezogen haben. Da ist euer Bürgermeister von Kamp-Lindfort, Robert Schmelzing, ist dann ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür.
Kann man dafür für heute etwas lernen? Also mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, Geschichte wiederholt sich. Ich glaube, wir beide sind uns einig und viele, viele andere auch. Diese Zeit der Geschichte darf sich nie wiederholen. Was kann man heute dafür tun, damit es sich nicht wiederholt? Also daran zu erinnern, wie am 27. Januar, gehört ganz sicherlich dazu. Was kann ich aber an den übrigen 364 Tagen des Jahres noch dafür tun?
Ich kann nur erinnern, wenn ich wirklich genau aufgearbeitet habe. Das musste allerdings auch sein. Und dann natürlich gehört dazu, dass man heute auch genau hinguckt. Wenn es zum Teil war die Zahl über 100 Polizisten in Nordrhein-Westfalen gibt, die da mit ihren Handys ganz üble Sachen weitergegeben haben und zum Teil also auch aus dem Dienst entfernt worden sind, also dank Innenminister Reul, Gott sei Dank, dann sind das Dinge, die, und das sind ganz heftige Dinge weitergegeben worden. Also da ist normal Nazi schon wenig dagegen bald. Da müssen wir heute hingucken. Was wir vor allem machen, ist natürlich, dass wir versuchen, unser Wissen weiterzugeben. Bei mir ist es dann die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers, die wir aufbauen durften und die jetzt oben so schön im alten Landratsamt angekommen ist, dass wir schon über Jahrzehnte mit Schulen zusammenarbeiten, dass wir unsere Dinge aufarbeiten. Eine Schule zum Beispiel, die Hermann-Runge-Gesamtschule, ist nach unserem Hermann Runge, den wir ausgegraben haben, wenn ich das so sagen darf, den seine eigene Partei, lieber René, auch ein bisschen vergessen hatte, den Hermann Runge als Widerständler und Vater des Grundgesetzes, dass wir sowas ins Bewusstsein rücken und dann eben also mehr in die Breite bringen, in das historische Bewusstsein und dass wir das mit den mit den Schulen anlässlich von Stolpersteinen zum Beispiel dann auch weitertragen. Wir haben jetzt die große...
An der Stelle vielleicht, Ben, weil mich das wirklich selber auch sehr umgetrieben hat. Für mich ist auch der Schlüssel, sind die jungen Leute und denen das möglichst frühzeitig schon an den Verstand zu bringen, was da gelaufen ist und wie die Geschichte war, und dass ich das nicht wiederholen darf. Und dann sehe ich eine Aufzeichnung von der jungen Frau, die sich hinstellt, auf einer Querdenker-Demo war es, glaube ich, sich hinstellt und sich selbst als Querdenkerin vergleicht mit Sophie Scholl, vergleicht, weil sie auch Flugblätter verteilen würde und sich auch eingesperrt fühlt, wie Sophie Scholl. Was geht einerseits dieser Frau im Kopf wohl davor, beziehungsweise was macht das mit dir, wenn du siehst, dass all diese Jahre und Jahrzehnte scheinbar bei dem einen oder anderen nicht gewirkt haben an Aufklärung?
So etwas ist peinlich, es ist entsetzlich. Wir alle haben uns gefragt, ist auch öffentlich laut gefragt worden, in welchem Geschichtsunterricht ist sie gewesen?
Überhaupt
in einem. Ich war in Kassel mal an der Schule, übrigens jener von Wilhelm II. Und ich hoffe, dass da an einigen Schulen in Kassel Besseres passiert ist. Ich denke auch, dass insgesamt in Deutschland besser aufgearbeitet worden ist, als wir manchmal denken. Ich darf mal das Beispiel eines französischen Freundes von der Universität Orléans sagen, wo ich früher gearbeitet habe und der so ein paar Bücher zur Zeitgeschichte geschrieben hat. Der sagt, wenn ihr in Deutschland nicht so ordentlich aufgearbeitet hättet, dann wärt ihr mit NPD oder AfD wahrscheinlich so weit wie wir heute mit Le Pen. Und da habt ihr vielleicht ein bisschen besser aufgepasst und ein bisschen besser in die Breite gewirkt. Wir in Frankreich hätten besser aufarbeiten müssen.
Haben wir damit als in Deutschland komplett eine Brandmauer dazwischen gezogen? Oder ist es nur ein Bremsklotz und das, was wir schon längst in Frankreich haben, wird sich auch bei uns irgendwann ergeben, nur eben mit dieser zeitlichen Verzögerung, weil wir es geschafft haben, gut aufzuklären? Wie schätzt du das ein?
Ich denke, es sind bei uns ganz gute Grundlagen gelegt worden für das, was man kann, im Vergleich mit Frankreich oder ganz schlimm mit Japan, zum Beispiel, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Also da ist schon wirklich viel passiert. Und dieser Yves Durand, der französische Freund, der sagt, ihr habt das auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, ob das die hessischen Gerichte sind oder ob es auf Bundesebene aufgearbeitet ist. Also wir haben sehr viel gesehen, was in der Vergangenheit hier an nicht Gutem passiert ist. Ich denke, was zum Beispiel für Moers und den Altkreis Moers fehlt, wäre zum Beispiel noch eine Untersuchung, wer waren die Nazis, genau nach Schichten zum Beispiel, nach Klassen. Also man sieht sehr deutlich, das war auch sehr stark, das war Bergbau und Mittelstand und Weißkragen, also die städtische Mittelschicht. Und da müsste man, und wo kommen die her? Die kamen aus der Kaiserzeit. Und die Nazis sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die vieles an Nationalismus und am deutschen Wesen soll die Welt genesen und vieles an Antisemitismus, auch gerade im Altkreis Moers gibt es böse Dinge da, die auch in den Jahrbüchern im Heimatkalender damals 1943, 44 dann auch niedergelegt, nochmal beschrieben wurden. Also es kommt vieles aus der Kaiserzeit, wo Moers, der Kreis Moers, also einen riesen Aufschwung erlebt hat. Was wir genauer untersuchen müssen, wie weit ist das in die Nazi-Zeit dann hinein transportiert worden?
Ähnelt sich das zu dem heutigen Befund? Wie würdest du das einschätzen? Reden wir wieder über eine ähnliche gesellschaftliche Schicht, die diesen Verlockungen, diesen Parolen auf den Leim geht?
Also wir müssen schon sehen, wo bezieht die AfD ihre Mittel, wenn es nicht gerade, und da müssen wir noch besser hingucken, wenn es aus der Schweiz kommt. Da denke ich es, und auch wenn man sieht, wer sind AfD-Leute, es ist auch wieder viel aus Mittelstand und also gewerblichen Mittelstand und Mittelschicht.
Was kann man tun, damit es da nicht verfängt, damit nicht ausgerechnet da wieder die Saat aufzugehen droht? Also ich beschäftige mich da innerlich auch des Öfteren mit und frage mich, was machen wir verkehrt, beziehungsweise was kann man positiv tun, damit es nicht ausgerechnet bei denen, also wo ich sagen würde, die es ja auch intellektuell durchdringen, die ja schon auch wissen, was sie da tun, also die zündeln und schon auch wissen, was man damit anrichten kann. Und ähnlich wie es 33 gelaufen ist, wo es ja auch, oder Anfang der 30er Jahre generell, wo man sagte, ach, dann entzaubern wir mal den Adolf Hitler, wählen ihn mal und der wird schon zeigen, dass er da nicht nichts kann. Geschichte wiederholt sich, da sind wir wieder an dem Punkt. Was kann man tun, um den Leuten das begreiflich zu machen, dass man mit der Demokratie nicht spielt?
Ja, ich denke mal, wenn so Vorfälle sind wie in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt jetzt, wo die Gefahr besteht, dass jemand, dass demokratische Politiker in Ämter kommen durch Unterstützung der AfD. Ich denke, da ist eine doch gerade auch im Westen eine sehr gute Öffentlichkeit da, die sagt, hier stopp, wehret den Anfängen, das darf nicht sein und wir müssen an allen Stellen lernen, mit Nazis und Neonazis oder auch mit gemäßigten Populisten der AfD in unseren Räten und so weiter, müssen wir lernen, also hier gerade als aktive Politiker, richtig umzugehen. Wir dürfen nichts verniedlichen und all die Dinge. Und wir müssen auch zum Beispiel in Kamp-Lintfort, wenn wir dort einen bekennenden Neonazi in Hörstgen haben, Kevin Giuliani, dann müssen, denke ich mal, alle Demokraten zusammenwirken und aufpassen, dass er da sein Nazi-Dorf, wie er es einrichten will, so nicht bekommt. Das wäre schlimm. Und dann muss also so eine gesellschaftliche Gegenkraft muss aufgebaut werden, wie das in Hörstgen dann ja auch zum Beispiel mit einer Gedenktafel, die da jetzt am Ort der früheren Synagoge eingerichtet wird, passiert.
Ja. An der Stelle frage ich mich, ob wir, also angefangen, du sagtest ja gerade bei der Frage, wie da umgegangen worden ist mit der Wahl quasi von AfD-Gnaden in ein Ministerpräsidentenamt bis hin zu Hörsken. Ich weiß, es ist ein weiter Bogen, aber beides eint doch die Frage, ob wir die Mechanismen, unter denen die arbeiten, richtig erkennen beziehungsweise auch richtig antizipieren. Weil fangen wir mal an bei der Ministerpräsidentenwahl. Da haben ja Abgeordnete gesagt, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass sie nicht ihren eigenen AfD-Kandidaten wählen. Mhm. Und wir sind ihnen deswegen auf den Leim gegangen. Jetzt kann man sagen, das ist Naivität. Es kann aber auch sein, dass man da versucht hat, mit alten demokratischen Regeln, die man selber verinnerlicht hat über die Jahrzehnte, wo man sich gedacht hat, sie werden doch ihre eigenen Leute doch wählen, für bare Münze genommen hat, statt einzusehen, dass der AfD das Rotzpiep egal ist, sofern sie einen größtmöglichen Bang produzieren können, also größtmögliches Aufholen, größtmögliche mediale Präsenz. Und dann komme ich dann doch wieder bei Hörsken an. Bei all dem, was dieser Mensch da tut, ist immer das Ziel größtmögliche Aufmerksamkeit. Und für den ist jede Art der Aufmerksamkeit eine gute Aufmerksamkeit und sei sie noch so sehr gegen ihn, weil er das immer ummünzen kann, einfach ist eine Energie da. Und da ist meine Frage, wir Demokraten, haben wir das tatsächlich so begriffen und handeln wir auch danach und handeln wir dann auch richtig? Das war ja das, was ich mich immer gefragt habe bei der großen Demo. Jetzt rede ich viel zu lange, weil ich eigentlich Fragen stellen sollte. Aber das war bei der großen Demo Anfang des Jahres 2020 auf dem Prinzenplatz in Kamp-Lintfort. Als Reaktion auf die Demo der Braunen da, kurz daneben. Auch die ganze Zeit meine Frage, ist es richtig, was wir hier tun? Es gibt viele, die gesagt haben, ihr müsst das tun. Und ich habe gedacht, verflixte Axt, wir geben jetzt 10 oder wie viel am Ende standen. Nazis auch dadurch ein Forum, dass wir jetzt hier mit 1000 und mehr stehen. Und ich habe abends, das hat mich am meisten geärgert, tatsächlich einen von dieser Demo, ich glaube heute Journal war es, also in den Hauptnachrichten gesehen, der 30 Sekunden Sendezeit bekommen hat, zur besten Sendezeit. Und ich mir gedacht habe, verflixte Axt, das haben wir mit unserer Demo ermöglicht. Weißt du, was ich damit sagen will?
Also ich weiß.
So wirklich zwischen Baum und Borke. Ich will ein anständiger Demokrat sein. Ich will es auch zeigen. Ich will denen auch Paroli bieten. Aber ich habe immer das Gefühl, mit jedem Stück Paroli gibst du denen auch Aufmerksamkeit, Energie, gute Energie, die plötzlich zu schlechter Energie wird. Wie siehst du das? Kannst da überhaupt einen richtigen Weg geben oder gibt es das nur immer im Moment, wo man spüren muss, was ist jetzt in diesem Moment richtig oder falsch? Oder gibt es da tatsächlich Patentrezepte, würdest du sagen, man muss immer dagegen halten?
Ich neige zu dem zweiten Teil, den du gerade gesagt hast. Es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Ich glaube, in Kamp-Lintfort ist das nicht falsch gelaufen. Ich bin selbst auf der Demo gewesen, wie es sich gehört. Wir alle, unser Arbeitskreis gegen rechts und so weiter. Da ist ein ganz wunderbares Wir-Gefühl mit einem Demokraten entstanden, der da vorne weg ist. Das ist nicht meine Partei, aber ein hervorragender Mann. Und das, glaube ich, hat allen gut getan, die da waren. Da kann ich die halbe Minute, beste Sendezeit, kann ich dafür ertragen. Nämlich auch, dass unsere Leute dafür, um zu zeigen, dass sie auf die Straße gehen, das dann auch getan haben. Das war das für mich Wichtigere dabei. Hm. Jeder, der schon mal auf der Straße war, kann helfen, dann einen späteren Strom zu stoppen. Gibt ja den berühmten Ausspruch von Erich Kästner, ne, dass man den Schneeball stoppen muss, bevor er die Lawine wird. Eine Rede von Erich Kästner, dessen Bücher ja selbst verbrannt worden sind, von 1958. Und ich denke, wir müssen dafür sorgen, und das geht auch gut, auch hier im Kreis Moers mit tief in die CDU, die uns früher nicht so wahrgenommen hat in der Aufarbeitung, aber wo jetzt unser Bürgermeister Fleischhauer zum Beispiel, also mit die besten Reden auch hält, wenn wir Stolpersteine legen, ich darf dir das hier sagen, dann ist da doch ein sehr breiter demokratischer Konsens, den wir brauchen und der ganz massiv hier auch aus dem Westen der Republik kommen muss, um zu zeigen, wenn jetzt in Baden-Württemberg gewählt wird oder demnächst auch in den Ländern in wieder in der früheren DDR, dass wir da ganz breit aufgestellt sind und aufpassen.
Du hast sie gerade im Nebensatz erwähnt, die Stolpersteine. Welche Rolle spielen die dabei, zu erinnern und dass man nicht vergisst?
Bei den Stolpersteinen gilt dieser wunderbare Grundsatz, man geht vor Ort, man provoziert nicht damit, aber man schafft Bewusstsein vor Ort. Da sind also und zeigt auch wirklich, da sind Menschen Schicksale unterbrochen worden, da sind Menschen ermordet worden und das war hier in deiner Nachbarschaft. Und ich selber kann nur sagen, mittlerweile sind über 75.000 Stolpersteine in Europa gelegt. Wenn ich in eine andere Stadt komme, in Hamburg liegen 4.000. Und ich war neulich mit Kindern, waren wir dort im Hotel, wir hatten da was zu feiern. Und war eine frühere gute Gegend in Hamburg und vor vielen Häusern 6, 8, 12 Stolpersteine, weil dort Juden gewohnt haben. Das ist schon gut, wenn unsere Kinder das dann oder Enkel auch dann das gesehen haben. Und wenn dort Leute jeden Tag vorbeigehen müssen. Für unsere Stolpersteine in Moers darf ich sagen, es gibt keinen, da sind wir stolz drauf, der nicht mit einem Schulprojekt zusammengelegt wurde, die 110 Stolpersteine. Und damit haben wir auch eine ganze Menge Lehrer, engagierte Lehrer. Es gibt sie übrigens. Ja, man sollte sie suchen und man kann mit ihnen zusammenarbeiten, die wir dann jetzt mit auch ins Landratsamt bringen, um dann, wenn dort die Ausstellung zu Moers im 20. Jahrhundert eröffnet wird, dass wir dann pädagogisch daneben arbeiten können, aus den Anlässen heraus, die dort die Ausstellung bietet. Lass mich zu den Stolpersteinen sagen, noch eben, Habe es vorhin schon angedeutet, in Kamp-Lintfort wären noch einige zu legen für jüdische Familien. Da ist also nur ein Teil bisher passiert. Und was mich vor allem grämt, und das darf ich jetzt heute sagen, am 27. Januar, wir sind am Tag vor dem 27. Januar, dieser Gedenktag ist ja nicht nur für die Juden, obwohl das wirklich zu Recht an Auschwitz erinnert, die Befreiung am 27. Januar 1945, sondern es ist der Tag des Gedenkens an alle Opfer des Nationalsozialismus. Und deswegen ist es auch wichtig, da ist der Widerstand dabei, da ist Zwangsarbeit dabei, da sind Zeugen Jehovas, da ist also ganz, ganz viel Schwule, wie auch immer. Und ich darf mal sagen, dass eine Stadt, die einen linken Bürgermeister hat, einen SPD-Bürgermeister, den ich persönlich sehr schätze, die hat also 5 Ermordete aus dem Arbeiterwiderstand, die noch keinen Stolperstein haben. Und die würde ich euch doch gerne und bei guter Gelegenheit vielleicht jetzt mit dir ans Herz legen. Ich sage mal eben die Namen. Das ist Ernst Altheide, ein Bergmann. Das ist, ich habe die Kinder noch kennengelernt und auch Interview gemacht. Anton Andrejczak war ein führender Kommunist für die ganze Gegend. Dann Hans Galvelat, der ist im Jani-Prozess mit verurteilt worden und im letzten Moment im Zweiten Weltkrieg in der Wenzelsbergschlucht dann noch mit ermordet worden mit 71 Kollegen. Dann Dietrich Tembergen, der Flugblätter in der Straßenbahn in Kamp-Lintfort verteilt hatte, und Franz Tepas. Ich fände sehr schön, wenn wir gemeinsam, ich habe auch die Unterlagen dazu.
Dann gehe ich aus.
Da kann man noch mehr suchen, natürlich mehr finden jetzt im Landesarchiv in Duisburg, dass wir mit wem auch immer, ob das mit einer Schule hatten wir es schon mal im Auge, ob das ein Gymnasium ist oder eine Gesamtschule oder ob es die AWO ist oder ob es die Josos sind. Wer auch immer, man diese 5 Stolpersteine solltet ihr von Kamp-Lintfort aus, dann beraten wir angehen. Es wär ein Jammer wirklich für eine Stadt wie Kamp-Lintfort, wo übrigens der Arbeiterwiderstand, und das war ja damals noch stärker die KPD als die SPD, dass man in einer Stadt wie Kamp-Lintfort fehlen die noch.
Das glaube ich, werden wir hinbekommen, lieber Bernd. Zum Abschluss die Frage, Corona-bedingt wird man den 27. Januar in diesem Jahr nicht zusammen irgendwo begehen können, nicht zusammenkommen können bei Reden und Austausch, naturgemäß. Deswegen die Frage an dich, den dieser Tag ja auch immer bewegt und bewegt hat. Wie verbringst du den morgigen Tag? Gibt es irgendwo Orte, wo man sich austauschen kann, virtuell? Oder wie machst du das am 27.?
Wir haben ein schönes zentrales Gebäude in Moers, das alte Landratsamt. Das machen wir uns zu eigen, als alle Moerser mittlerweile, zu einem Haus der Demokratie. Davor steht ein Mahnmal zu Ehren des Kreis Moerser Widerstands. Und dort werden wir von unserem Vereinsvorstand ohne weitere Personen einzuladen und auch uns selbst nur auf Distanz dabei zu begegnen, werden wir ein Blümchen niederlegen. Ich darf sagen, dass ich sehr, sehr bedauere, dass wir, und das ist ein Teil unserer Arbeit und ein schöner Teil unserer Arbeit, die 3 Moerser Gesamtschulen hatten sich schon 2-mal jetzt zusammengeschlossen zu einer Aktion Gesicht zeigen, wo die 3 Schulen zu ihren Namensgebern stehen. Und das sowohl in der evangelischen Stadtkirche schon gemacht haben und jetzt beim letzten Mal auch in der katholischen Kirche, das kann dieses Jahr leider nicht stattfinden. Aber dass die 3 Schulen so heißen, nach Hermann Runge, nach Anne Frank und nach den Geschwistern Scholl. Und dass sie sich da zusammentun, und das sind übrigens auch Leute, die bei uns aktiv sind, wenn ich das sagen darf, ja, dass allein das so passiert, das war schon ein ganz wunderbarer 27. Januar im letzten Jahr. Und das wird wiederkommen. Die haben nur diesmal, haben sie das mit einem Treffen nicht hinbekommen können.
Aber das wird alles wiederkommen. Da drücken wir auch fest die Daumen, lieber Bernd. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast im Hinblick auf den 27. Januar 2021. Ein wenig in die Vergangenheit zu gucken und noch mehr in die Zukunft. Dafür vielen herzlichen Dank. Bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder.
Ja, und bleib auch du gut dran.